Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ich finde das besonders deswegen schön, weil draußen so tolles Wetter ist und ihr euch trotzdem aufgemacht habt, um hierher zu kommen. Um euch hier in der Kühle zu entspannen. Ausnahmsweise ist es hier drin mal kühler als draußen. Gut. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Du sagst in deinem Wort, dass der Glaube aus dem Wort kommt. Und du bist das Wort. Der Glaube kommt aus dir. Du bist hier und du willst zu uns reden. Und ich bitte dich, dass du dein Wort hier ausbreitest, dass du redest zu uns und dass du uns segnest, dass deine Gedanken unsere Gedanken werden und dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Dass es den Weg schafft von unseren Ohren bis hinein in unser Herz. Und dass wir begreifen, was du tun willst in unserem Leben und dass wir das umsetzen. Amen. Ich habe letzte Woche was aus dem zweiten Kapitel vom Philipperbrief gemacht und ich wollte heute da weitermachen. Und ihr braucht eine Bibel. Wer keine Bibel hat, der oder die kann sich melden und Dirk verteilt Bibeln. Wir haben da ein paar stehen. Braucht jemand eine Bibel? Gut. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Schreibt Paulus an die Geschwister in der Gemeinde Philippi. Und wir befinden uns hier im Jahre 62 nach Christus ungefähr, 61, 62. Paulus ist in Rom. Und Paulus sitzt in Rom im Gefängnis, in Gefangenschaft. Das heißt, er leidet Not. Die Gemeinde in Philippi leidet Verfolgung zu der Zeit. Weder dem einen noch den anderen geht es gut. Und in dieser Situation schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Er schreibt aber nicht, Hilfe, 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 betet für mich, mir geht so schlecht hier in der Gefangenschaft, ich muss so leiden, das ist alles so furchtbar. Sondern Paulus schreibt Briefe und das hier ist ja nicht der einzige, den er aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Er hat mehrere Briefe geschrieben und diese Briefe sind alle voller Ermutigung für die anderen Gemeinden. Er ermutigt die Gemeinde in Philippi, festzuhalten an dem, was sie gelernt haben von ihm. Er hat die Gemeinde gegründet, weiterzugehen mit Jesus, sich zu klammern an dem, was Jesus getan hat und das Ganze in Freude zu tun. Das ist schwierig, sowas rüberzubringen, Gedanken der Freude deutlich zu machen, wenn eine Gemeinde leidet. Und was gibt es da Besseres, als der Gemeinde deutlich zu machen, was Jesus getan hat? wie er gelitten hat und welche Freude wir darin haben können. Und deswegen schreibt er das hier. Eigentlich dieser Abschnitt, den wir heute durchgehen werden, ist eigentlich das Evangelium komprimiert auf 7 Verse. Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Oder aber, bei mir steht das hier in ganz kleiner Schrift unten drunter, so wie Luther das übersetzt hat, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. In den folgenden Versen 6 bis 11 schreibt er über diese Gesinnung, die Jesus hatte, und das, was Jesus getan hat. Paulus ist so freundlich und schreibt vorneweg, was wir mit dem machen sollen, was dann in den folgenden Versen kommt. Er schreibt in den folgenden Versen über diese Gesinnung, die Jesus hatte, und sagt uns aber vorher, das soll eure Gesinnung sein. Das soll das sein, was ihr haben solltet, was ihr euch aneignen sollt. Also er macht uns deutlich, was wir mit den Informationen, die jetzt kommen, machen sollen. Wenn man das liest, ist es leicht zu lesen. Ich kann nicht besonders gut lesen, aber es ist mir relativ flüssig von der Zunge gegangen sozusagen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe es auch ein bisschen geübt. Ich wusste ja, worum es geht, und ich habe vorher das ein paar Mal durchgelesen. Und wenn man das so liest, das geht eigentlich flüssig weg. Das ist das Evangelium, was man liest. Und man denkt vielleicht auch ein bisschen, davon habe ich schon gehört. So im Groben und Ganzen weiß ich, was Jesus gemacht hat, was er für mich getan hat und wem ich da nachfolge. Und das ist mir bekannt. Man kann es locker und leicht lesen. Man kann es distanziert betrachten. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir das, worum es geht hier in den nächsten Versen, dass wir Respekt davor haben. Dass wir uns die Mühe machen, das anzunehmen. Jesus in dem, was er getan hat, zu imitieren, uns das anzueignen oder nachzuahmen vielleicht. Paulus schreibt, seid so gesinnt. Das ist eine Aufforderung an uns. Das ist kein, ey, wenn du Lust hast, könntest du was auch immer. Nein, Paulus sagt, seid so gesinnt. Das ist eine Aufforderung, macht aber auch deutlich, dass du und ich, dass wir die Entscheidung haben, das zu tun. Wir können uns entscheiden, die Gesinnung von Jesus zu haben. Und Paulus will uns ermutigen, das zu tun. In erster Linie hier wollte er die Gemeinde in Philippi ermutigen, das zu tun, aber genauso auch uns. Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Jesus war in göttlicher Gestalt. Das Leben von Jesus hat nicht erst im Stall von Bethlehem angefangen, bei seiner Geburt. Das ist anders als bei uns. Unser Leben hat bei der Geburt angefangen. Jesus aber, und das ist bestimmt nicht neu für euch, hat schon vorher gelebt. Vor seiner Geburt. Vor seiner Geburt als Mensch ist Jesus Gott gewesen. Gott gleich gewesen. Er war in göttlicher Gestalt. Und das schon ewig. Also zeitlos. Ohne Begrenzung ist er Gott gewesen, bevor er sich entschieden hat, Mensch zu werden. In Johannes, Johannes Evangelium ganz am Anfang, das kennt ihr alle, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das Wort ist Jesus Christus. Und Jesus Christus war bei Gott und Jesus Christus ist Gott. Meint das. Jesus Christus ist Gott gewesen. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er musste das nicht erlangen, irgendwie Gott zu sein. Er musste sich das nicht erarbeiten. Er ist Gott gewesen. Jesus Christus ist schon immer Gott selbst gewesen. Das bedeutet, dass er nichts ergriffen hat, sich nichts erarbeitet hat, sondern er hat alles losgelassen. Sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Sondern entäußerte sich, das bedeutet nicht, dass er etwas verloren hätte auf dem Weg vom Himmel auf die Erde bei seiner Geburt. Das bedeutet nicht, dass er irgendwas aufgegeben hätte von seiner Göttlichkeit. Das bedeutet nicht, dass Jesus dadurch, dass er Mensch gewesen ist, weniger Gott geworden wäre. Man könnte natürlich meinen, und das ist ja auch irgendwie naheliegend, in dem Moment, wo Jesus Mensch geworden ist, war er kein Gott mehr. Oder aber in dem Moment, wo er Mensch geworden ist, ist er weniger Gott gewesen als vorher. Das stimmt nicht. Dieses Entäußern meint nicht, dass er irgendwas von seiner Göttlichkeit verloren hätte. Jesus ist auch als Mensch Gott gewesen. Er hatte die gleichen Eigenschaften wie Gott. Er ist allmächtig gewesen, allgegenwärtig, allwissend. Diese Eigenschaften, die Gott hat, hatte Jesus Christus auch. Er ist nicht weniger Gott geworden, sondern das Menschliche, was er angenommen hat, wurde seiner göttlichen Natur hinzugefügt, sozusagen. Warum steht dann hier, er entäußerte sich? Was bedeutet das? Wieso schreibt Paulus das? Das bedeutet nicht nur, dass er als Gott Mensch geworden ist, sondern darüber hinaus ist er ja nicht nur einfach Mensch geworden wie du und ich. Zum Glück nicht, sondern Jesus ist gekommen als Diener. Nicht nur einfach Mensch, sondern Diener. Und das ist so viel anders als unsere eigene Natur ist. Wir sind von unserer menschlichen Natur her, so wie wir groß geworden sind, sind wir keine Diener. Das liegt nicht in unserem Charakter. Wir sind stolz, eigensinnig, egoistisch, herrschsüchtig vielleicht auch, dadurch, dass es uns in erster Linie um uns selbst geht. Aber von unserer Natur her sind wir keine Diener. Das ist nämlich unpopulär und bringt uns persönlich nicht weiter. Menschlich gedacht. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und das ist das, was Jesus uns auf der Erde vorgelebt hat, als er hier gewesen ist. Das Prinzip des Dienens. Vielleicht lesen wir mal im Hebräerbrief, Kapitel 2. Ab Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten, du und ich. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Das sind wir. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Jesus ist Mensch geworden, um uns gleich zu werden, um dann für uns zu sterben, damit wir in ihm, in seinem Tod, die Sündenvergebung erlangen. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Vers 8 bin ich. Jesus erniedrigte sich, indem er gehorsam war. Dafür musste er Mensch werden. Denn im Himmel ist Gott niemandem anderen irgendwie gehorsam. Im Himmel sind alle Gott gehorsam. Um aber gehorsam werden zu können, jemandem anders gegenüber, musste Jesus Mensch werden. Und Jesus musste die Herrlichkeit Gottes verlassen, um sich zu erniedrigen und gehorsam zu sein. Er musste hören und sich unterordnen. Und der Schlüssel zu diesem Gehorsam ist sein Tod am Kreuz. Da wird es am allerdeutlichsten. Wieder im Hebräer in Kapitel 5, Vers 8, da steht, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Hebräer 5, Vers 8, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war und das eigentlich überhaupt nicht nötig gehabt hätte, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das Ausmaß von der Erniedrigung von Jesus und seinem Gehorsam wird deutlich durch seinen Tod, dem Tod am Kreuz. Und dieser Tod am Kreuz ist ein besonderer Tod gewesen. Das ist nicht nur einfach, dass jemand da gestorben ist, sondern dieses Kreuz hat eine ganz bestimmte Aussage. Es war ein furchtbarer und brutaler Tod. Im Galaterbrief, im Kapitel 3, Vers 13, braucht er nicht aufschlagen, da steht, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, steht da weiter in Galater, Zitat aus 5. Mose, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Die, die am Kreuz gestorben sind, sind verflucht gewesen. Das ist das, was wir im Alten Testament lesen und was wir auch im Galater lesen. Und diesem Tod ist Jesus gestorben. Nicht nur ein grausamer und brutaler Tod, sondern auch ein Tod, der deutlich macht, dieser Mensch ist verflucht. Und das ist Gott selbst gewesen, der da am Kreuz hing. Welche Ironie. Oder vielleicht noch eine Stelle aus Jesaja. Ist vielleicht ein bisschen geblätter heute Abend, aber das übt. 53. Und wer heute Morgen da gewesen ist, der kann sich vielleicht erinnern, dass wir da heute Morgen auch schon mal, oder dass Peter heute Morgen da schon mal Bezug drauf genommen hat, auf diesen Vers, der deutlich macht, dass Jesus nicht der junge Schönling gewesen ist, oder der schöne Jüngling, je nachdem, den man so auf vielen Porträts sehen kann. Freundliche Erscheinung, durchgebräunt, lange Haare. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall war, weil es hier steht. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Ist natürlich schwierig, Porträts in Kirchen aufzuhängen von jemandem, der irgendwie so aussieht, wie das hier beschrieben ist. Das ist auch schwierig zu malen und darzustellen, würde ich sagen. Und wenn man solche Porträts und Bilder so in der Kirche aufhängt, dann kommt natürlich keiner mehr. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Hier ist von Jesus die Rede. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, der Verfluchte. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Der Schöpfer hat sich gebeugt unter seine eigene Schöpfung. Der Schöpfer Gott selbst hat sich verspotten lassen von dem, was er selbst geschaffen hat. Der Schöpfer Gott hat sich martern, hinrichten lassen, sich verfluchen lassen von denen, die er selbst geschaffen hat. Was für eine Liebe. Und dieser Tod, den Jesus erlitten hat, macht deutlich, dass Gott selbst nichts vor uns zurückgehalten hat, nichts in der Hinterhand behalten hat, nichts im Verborgenen geblieben ist. Gott hat alles gegeben, was er geben konnte. Und zwar so brutal, dass es, wenn das nicht eine intensive Botschaft der Liebe wäre und eine Errettung für uns, dass es kaum, also eigentlich gar nicht auszuhalten wäre. Und deswegen können die Leute, die Menschen, die Jesus persönlich nicht kennengelernt haben, das auch überhaupt nicht verstehen. Wie man sowas schreiben kann, wie man sowas lesen kann, wie man sowas denken kann. Das ist doch furchtbar. Ich habe ja schon mal die Geschichte von meinem Vater erzählt. Er ist einer von denen, die sagen irgendwie, das will ich nicht. Das ist mir viel zu brutal. Ich will gar nicht, dass jemand für mich so stirbt. Obwohl es schon passiert ist, ne? Ist ein bisschen schizophren. Aber trotzdem, sagt er, wenn ich es zu entscheiden gehabt hätte, dann hätte ich mir gewünscht, es wäre nicht passiert und ignoriert, dass Jesus tatsächlich für ihn gestorben ist. Was ja der Fall ist. Das will keiner. Trotzdem haben die Menschen das zugelassen, weil sie ignoriert haben, dass das Gottes Sohn war, Gott selbst. Und uns wird darin deutlich, was Gott alles geopfert hat für uns. Und es sollte uns eigentlich deutlich machen, wie wichtig wir Gott sind, jeder einzelne von uns. Wenn ihr euch fragt, was bin ich wert? Hier steht es. Hier steht, was wir Gott wert sind, was Gott geopfert hat. Alles. So viel sind wir ihm wert, dass Gott alles für uns gegeben hat. Gott selbst. Vers 9. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Darum. Warum? Weil Jesus sich gebeugt hat und gehorsam war. Bis zum Tod am Kreuz. Gott hat Jesus erhöht, weil er gehorsam war, weil er sich hat erniedrigen lassen. Wir wollen auch gerne erhoben werden. Nur mit dem Unterschied, dass wir das gerne selber machen. Wir erheben uns gerne selber. Das ist nicht das, was Gott meint. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Jesus hat es genau andersrum gemacht. Jesus hat sich gebeugt, gedemütigt, er war gehorsam, er hat sich erniedrigt und ist von Gott erhöht worden. Und das möchte Gott auch von uns. Dass wir uns demütigen, dass wir uns beugen vor ihm, sodass er uns erhöhen kann. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott selbst hat Jesus vom Tod erweckt und ihn erhöht. Im 1. Petrusbrief, in Kapitel 3, Vers 22, da steht, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Gott hat Jesus erhöht, Jesus ist beim Vater, alles ist ihm untertan. Und deswegen steht in Johannes 3, 16, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Niemand kommt zu Gott, außer durch Jesus selbst. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hindurch. Im Epheserbrief, ein paar Seiten weiter vorne, Kapitel 1, da steht, durch sie, durch seine Stärke hat Gott ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alle, über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist die Auferstehung von Jesus. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, diesen fürchterlichen Tod, hat der Teufel gedacht, er hat gewonnen. Er hat den Sohn Gottes überwunden. Er hat Gott geschlagen. Und das, was aus der Sicht des Teufels nie hätte passieren dürfen, ist die Tatsache, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und das ist etwas, was nur Gott kann. Den Tod überwinden und neues Leben schenken. Das ist nur was, was Gott in dir tun kann oder getan hat. Dass wir, die wir tot waren, in Jesus den Tod überwunden haben. Gott in uns den Tod überwunden hat und uns neues Leben gegeben hat. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott hat Jesus nicht nur einfach erhöht, sodass Jesus beim Vater ist, sondern er hat ihm die ganze Welt untergeordnet. So ist Jesus zum Retter geworden für alle, die an ihn glauben, für alle von euch, von uns heute Abend, die wir hier sind. Jesus ist unser Retter. Für alle, die nicht an Jesus glauben, ist Jesus Richter. Gott hat Jesus zum Richter gemacht. Dadurch, dass nicht Gott, sondern Jesus Christus am Tod gestorben und am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und daran macht es sich deutlich. Deswegen ist nicht entscheidend, ob wir an Gott glauben, was auch der Teufel tut, sondern es ist entscheidend, ob wir an Jesus glauben. Es geht um Jesus. Im Johannesevangelium in Kapitel 5 steht was Interessantes dazu. Johannes 5, ab Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, als nur durch Jesus alleine. Glaubst du, dass Jesus am Tod gestorben ist? Ja, ne? Das ist nicht so schwierig. Habe ich gesagt, am Tod, am Kreuz. Ha. Jeder stirbt irgendwann mal. Auch am Kreuz zu sterben ist nicht so schwierig zu glauben in der damaligen Zeit. Selbst wenn Jesus nur Prophet gewesen wäre, er hätte auch gut am Kreuz sterben können. Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes gewesen ist? Wenn du das glaubst, dann kannst du den Weg gehen, der zu Gott führt. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn du das nicht glaubst, sagt Gott selbst, und das haben wir gerade gelesen, kannst du den Weg zu Gott nicht gehen. Wenn du das nicht glaubst, habe ich das gesagt? Okay. Puh. Ja, es ist sehr warm. Eine Stelle noch aus dem Jesaja. Kapitel 45. Vers 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Mund. Ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zurück zu Philippa, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Alle Zungen sollen bekennen, alle Knie sollen sich beugen. Alles in uns soll sich unterordnen. Unsere Knie meint, körperlich sollen wir das tun. Mit der Zunge bekennen meint unser Inneres. Die Worte, die aus unserem Herzen kommen. Wir sollen uns unterordnen mit allem, was wir sind. Mit unserem Herzen. Wir sollen uns Gott hingeben. Sollen ihn bekennen. Mit Wort und Tat. Paulus schreibt diesen Brief und diesen Abschnitt an die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde in Philippi leidet Verfolgung. Denen geht es nicht gut. Paulus will sie ermutigen und ihnen deutlich machen, guckt euch das an, guckt euch an, was Jesus getan hat. Guckt euch an, was Jesus für euch getan hat, welchen Weg er gegangen ist, was er gelitten hat, um zu dienen. Ihr leidet? Ja. Jesus hat auch gelitten. Aber euer Leid ist nicht umsonst. Eure Verfolgung ist nicht umsonst. Ihr seid angenommen von Gott. Ihr seid Gottes Kinder. Darüber hinaus will Paulus sie sicherlich auch ermutigen, weil die Gemeinde in Philippi Paulus lieb hatte. Und die wissen, dass Paulus in Rom ist und dass er im Gefängnis sitzt und dass es ihm nicht gut geht. Und er will ihnen deutlich machen, ja, mir geht es nicht gut. Ich leide Verfolgung. Ich sitze im Gefängnis, aber ich halte fest. Ich halte fest an dem, was Jesus für mich getan hat. Ich habe neues Leben in Jesus. Paulus will die Gemeinde der Philipper da auch ermutigen, trotz der Verfolgung, die sie erleben mussten, festzuhalten an dieser göttlichen Gemeinschaft miteinander. Das haben wir letzte Woche gelesen. Der ganze Abschnitt ist eine einzige Ermutigung. Wenn wir lesen, was Jesus für uns getan hat, wo er hergekommen ist, was er hier auf der Erde gemacht hat, was er für uns getan hat am Kreuz und in der Auferstehung, das ist die größte Ermutigung, die es überhaupt gibt. Das ist das Evangelium, das ist das, was uns rettet, was uns neues Leben gibt. Und am Anfang hatte ich gesagt, die Einleitung von Paulus ist, so seid unter euch gesinnt. Paulus sagt am Anfang, das, was jetzt kommt, das ist das, was ihr tun sollt. Und macht uns deutlich und zeigt uns, wie wir Jesus folgen sollen. Hingegeben, demütig, dienend, unterordnend. Er will uns ermutigen, dass wir uns beugen, so wie Jesus sich gebeugt hat. Und das mit unserem Herzen tun, dass wir in unserem Herzen wissen, ich will Jesus nachfolgen. Nicht nur in den tollen, in den guten Dingen, sondern ich will ihm nachfolgen und genauso sein, wie er gewesen ist. Ich will mich unterordnen und dienen. Ich will weggucken von mir selber und will hingucken zu den anderen. Ich will für andere genauso da sein, wie Jesus es war. Wir sollen uns beugen, damit Gott uns erhöhen kann. In Römer 2,16 steht das, was in uns verborgen ist. Dass es nicht nur darum geht, dass wir uns äußerlich ihm hingeben und gute Schauspieler werden, sondern Gott kann unser Herz sehen und er erwartet, dass das, was wir nach außen geben, dass das authentisch ist mit unserer inneren Einstellung. Wir sollen uns beugen, wir sollen Gott anbeten von unserem Herzen, von unserer inneren Haltung. Gott kann in unser Herz sehen. Und hier in Römer 2,16 steht, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Wie sieht es in deinem Herz aus? Hast du das verstanden? Hast du das verstanden, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Dass Jesus gedient hat, dass er sich gebeugt hat? Dass es ihm überhaupt nicht um sich selber ging? Hast du das verstanden, dass wenn Jesus von Nachfolge redet, folget mir nach, dass das bedeutet? Sich unterzuordnen, zu dienen, sich hinzugeben von seinem ganzen Herzen. Wir als Menschen wissen ja nicht voneinander, zum Glück, was in unserem Herzen ist. Ich weiß das nicht von euch und ihr wisst das nicht von mir. Gott weiß das. Gott weiß, was in meinem Herzen ist. Ich kann Gott nichts vormachen. Da kann ich mir noch so Mühe geben. Noch so gut schauspielern, noch so viele Masken tragen, da lacht Gott drüber. Oder er weint darüber, weil er darüber traurig ist. Er sieht mein Herz. Und ich möchte ihm gerne mein Herz geben. Möchte ihm dienen, möchte mich hingeben, möchte mich beugen unter das, was Gott von mir verlangt. Ob es mir nun gerade gefällt oder nicht. Und das Tolle daran ist, dass Jesus beim Vater ist und dass er, mal ganz abgesehen von dieser Geschichte, dass er gerade irgendwelche Wohnungen für uns baut, Jesus hauptsächlich damit beschäftigt ist, für dich zu beten und für mich. kann man im Hebräer 7, 25 steht das zum Beispiel, gibt mehrere Stellen. Jesus bittet für uns. Unablässlich. Für dich und für mich. Und er lässt uns nicht alleine mit dem, was wir tun sollen in unserer Nachfolge. Jesus hilft uns. Jesus ist bei uns. Jesus trägt uns, wenn wir es vom Herzen wollen, aber es nicht hinkriegen, weil es zu schwer ist. Jesus ermutigt uns. Er tut das jeden Sonntag. Bei vielen von uns tut das vielleicht auch jeden Tag. Das Leben mit Jesus ist oft schwer, weil es so unserer menschlichen Natur so widerspricht, dem entgegensteht, was wir gelernt haben in unserer Kindheit und Jugend, weil es so wenig mit dem zu tun hat, was die Gesellschaft um uns herum predigt, lehrt, was einem eingetrichtert wird. Das ist so konträr zu dem. Und es fällt uns oft schwer. Das ist nicht einfach. Und das Tolle ist, dass Jesus das auch nie behauptet hat. Er hat nie gesagt, dass das einfach ist. Für ihn war es auch nicht einfach, diesen Weg zu gehen zum Kreuz. Aber schauen wir uns an, was hinten dabei rausgekommen ist. Deine und meine Erlösung. Wir sind frei. Amen dazu, genau. Und Jesus ist für uns da. Jesus hilft uns. Nicht genug, dass er für uns schon gestorben ist und eigentlich alles für uns getan hat. Nein, er ist auch jetzt in diesem Moment für uns da und betet für uns und reicht uns seine Hand, damit wir in der Lage sind, ihm nachzufolgen und ein Leben zu führen, was ihm gerecht wird. Ein Leben in Freiheit und im Dienen. Ein Leben mit Blick auf Jesus, was uns ermöglicht, von uns selbst wegzugucken und uns nicht um unsere eigenen Wünsche, Begierden zu kümmern, sondern um das, was Jesus für uns möchte und was der Nächste braucht. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist so klar. Manches aus deinem Wort, Jesus, ist für uns schwierig zu verstehen. Wir danken dir, dass wir deinen Heiligen Geist haben, der uns die Wahrheit vermittelt. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, über den wir hier heute gelesen haben, von dem wir gehört haben. Wir danken dir dafür, dass du dieses getan hast, das, was wir kaum in Worte fassen können und noch viel weniger irgendwie begreifen können, was das eigentlich für dich bedeutet hat, was da passiert ist. Wir können uns nicht vorstellen, Jesus, was es bedeutet für dich, also Gott zu sein, was Göttlichkeit, da wo du herkamst, was das eigentlich bedeutet, wie weit der Weg für dich gewesen ist, von Gott, dem Vater, hier auf die Erde. Was das für dich bedeutet hat, Mensch zu werden. Das alles ist ein Beweis deiner großen Liebe für uns. Als Mensch zu leben wie seine eigene Schöpfung. Sich seiner eigenen Schöpfung auch noch unterzuordnen, am Kreuz für uns zu sterben. Auf so fürchterliche Art und Weise. Von Menschen missbraucht zu werden, gequält, verflucht zu werden, nur um diese Menschen, genau die, vom Tod zu erretten. Wir danken dir, Jesus, dass du das getan hast. Ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht oberflächlich darüber hinwegzugehen, sondern uns dir hinzugeben, weil wir so teuer erkauft sind. Weil deine Liebe für uns so groß ist. Wir lieben dich, Jesus, für das, was du für uns getan hast, für das, was du bist, für das, was du uns gibst. Wir lieben dich und bitten dich, dass du uns hilfst, so wie du es tagtäglich tust, wenn du für uns betest und uns die Hand reichst, dass du uns hilfst, dir nachzufolgen. Hilf uns, dass wir das echt lernen, von uns selber wegzugucken und uns dir hingeben, uns anderen hingeben. Diener zu sein. Für dich da zu sein und in deinem Reich zu arbeiten. Da, wo du uns hingestellt hast. Wir danken dir, dass du gut zu uns bist, dass du geduldig mit uns bist. Dass du wartest, bis wir soweit sind. Und wir bitten dich, dass wir den Mut haben, diese Herausforderung jeden Tag neu anzunehmen. Danke, dass du uns segnest. Amen.